Kirche nach dem Herzen Gottes gesprochen, darüber, wie uns in der Bibel beschrieben wird, wie Gott sich seine Kirche vorstellt. Damit Kirche nicht etwas Langweiliges, Trockenes oder sogar Schädliches ist, sondern Kirche etwas ist, was Gott Ehre bereitet und was ihm gefällt und was den Menschen dient. Und ich hoffe, es ist euch noch nicht langweilig, weil ich möchte noch zwei Predigten anhängen, noch zwei weitere Male über Kirche nach dem Herzen Gottes sprechen. Wie stellt sich Gott seine Kirche vor? Eine Kirche, die ihn ehrt, eine Kirche, die einander hilft, eine Kirche, die die Menschen liebt und ihnen dient. Eine Kirche, die einen Unterschied in dieser Welt macht, eine Kirche voller Kraft, voller Leidenschaft, voller Leben und voller Liebe. Solch eine Kirche wünsche ich mir, solch eine Kirche wünscht sich Gott. Und ich denke, ihr alle, wir alle wünschen uns so eine Kirche. Und ich möchte ja zu Beginn meiner Predigt nochmal beten, dass Gott diese Predigt nutzt, um in unseren Herzen etwas zu bewegen, um uns zu unseren Herzen zu sprechen, dass wir gemeinsam ein Stück mehr zu so einer Kirche werden. Gott, ich danke dir, dass wir heute hier versammelt sind, dass wir heute hier zusammengekommen sind zum Gottesdienst. Ich danke dir, dass du unter uns bist, mitten unter uns, in diesem Raum. Und wir danken dir auch, dass es nicht unsere Kirche ist, die wir hier haben, sondern dass es letztlich deine Kirche ist. Und wir wünschen uns, dass deine Kirche so ist, wie du es dir wünschst, damit sie dir gefällt und dich ehrt. Und ich bitte dich, dass diese Predigt heute ein Stück mehr dazu beitragen kann und dass du unsere Herzen öffnest, um zu uns zu sprechen. Amen. Amen. Yes. Kirche nach dem Herzen Gottes, biblische Bilder von Gemeinde. Ja, ich habe darüber gesprochen, dass Kirche ist wie eine Herde, eine Gemeinschaft von Nachfolgern, die Jesus, dem guten Hirten, folgt. Wir haben darüber gesprochen und ich habe darüber gesprochen, dass Kirche eine wunderschöne Braut ist. Jesus ist der Bräutigam und wir sind seine Braut. Jesus liebt die Kirche, uns, wie ein Bräutigam seine Braut liebt. Wir haben darüber gesprochen, dass Kirche ein lebendiger Organismus ist, der Körper von Jesus. Jesus ist der Kopf, er steuert alles und wir alle lassen uns als Körperteile einfügen, damit wir gemeinsam mehr bewirken können, als jeder Einzelne es könnte. Wir haben darüber gesprochen, dass Kirche eine liebevolle Familie ist. Ein Ort, wo wir einander tragen in schweren Zeiten, wo wir füreinander da sind und uns manchmal auch ertragen in Liebe, wenn wir uns auf die Nerven gehen. Und zuletzt habe ich darüber gesprochen, dass Kirche ein Rettungsboot ist, ausgesandt in diese Welt, um Menschen zu retten und ihnen den Weg zu Gott zu zeigen. In Liebe den Menschen zu begegnen und sie für Gott zu gewinnen. Doch Kirche nach dem Herzen Gottes ist noch mehr. Und so möchte ich in ein weiteres Bild der Bibel über Gemeinde einsteigen. Und dazu schauen wir heute in den Epheserbrief, in das Kapitel 2 im Neuen Testament. Paulus hat ihn geschrieben und dort beschreibt Paulus zuerst mal, wie wir gelebt haben, wie die Menschen damals gelebt haben, bevor sie Gott kennengelernt haben und was sich da verändert hat, als sie ihn kennengelernt haben. Und dazu lese ich vor Epheser, ich muss noch ein bisschen üben mit dem Ding hier. Ja, genau, das haben wir schon. So, da. Epheser 2, 12 bis 13. Damals lebtet ihr von Christus getrennt. Ihr wart vom Volk Gottes Israel ausgeschlossen und wusstet nichts von den Zusagen, die er ihm gegeben hatte. Euer Leben in dieser Welt war ohne Gott und ohne Hoffnung. Aber nun gehört ihr zu Jesus Christus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Gott hat diese Welt geschaffen. Jeder Atemzug, den wir tätigen, jeder Morgen, an dem wir aufwachen, an dem wir die Natur bewundern können, ist ein Geschenk Gottes. Unser Leben ist sein Geschenk. Ohne ihn wären wir nichts. Und trotzdem leben viele Menschen ohne ihn, leben so, als würde es ihn gar nicht geben. Und so lebten auch die Menschen in Ephesus, an die Paulus diesen Brief geschrieben hat. Doch dann hat sich alles in ihrem Leben verändert. Dann haben sie Jesus kennengelernt. Dann haben sie gehört, dass Jesus für sie gestorben und auferstanden ist. Da haben sie gehört, dass Gott sie liebt und dass er ihnen neues Leben schenken möchte. Und sie haben eine Hoffnung gefunden für ihr Leben. Eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht und ein Frieden im Herzen. Und ich wünsche euch allen, ich wünsche uns allen, dass diese Hoffnung unser Leben prägt. Dass wir wissen, das Beste liegt noch vor uns. Und dass dieser Frieden unser Herz prägt. Dass wir wissen, bei Gott dürfen wir zur Ruhe kommen. Bei Gott sind wir einfach angenommen. Da dürfen wir einfach sein. Da müssen wir nichts leisten. Das haben die Epheser kennengelernt. Und dann beschreibt Paulus, was noch mehr daraus folgt. Ab Vers 19. Deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Wir sind sein Haus, das auf dem Fundament der Apostel und Propheten erbaut ist, mit Jesus Christus als Eckstein. Dieser Eckstein fügt den ganzen Bau zu einem heiligen Tempel für den Herrn zusammen. Durch Christus, den Eckstein, werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Kirche nach dem Herzen Gottes ist ein Tempel, ein heiliger Tempel für Gott. Durch das, dass wir an Jesus glauben, gehören wir zu Gott. Wir gehören zu seiner Familie. Damals sprach man von Oikos, das ist griechisch für Haus. Und Haus meint dabei nicht nur das Gebäude, sondern Haus meint auch die Gemeinschaft der Menschen, die in diesem Haus lebten. Das war meistens die Kernfamilie, Eltern mit Kindern, aber dann gab es auch noch Großeltern oder vielleicht irgendwelche unverheirateten Tanten. Dann gab es vielleicht noch irgendwelche armen Bediensteten, die keine eigene Bleibe hatten und alle gemeinsam lebten in einer Hausgemeinschaft. Das war das Haus und sie gehörten zusammen. Und dann gab es einen Hausvorsteher, einen Hausvorstand, das war meistens der Vater und der war verantwortlich dafür, dass alle in seinem Haus, die zu seiner Familie, zu seiner erweiterten Familie gehörten, alles hatten, was sie zum Leben brauchten. Und so wird hier beschrieben, dadurch, dass wir an Jesus glauben, gehören wir zum Haus Gottes. Wir sind Teil seiner Familie geworden. Er ist unser Herr, aber er sorgt auch für uns. Wir stehen unter seinem Schutz, unter seinem Dach sind wir sicher. Doch das Haus, die Familie Gottes, es ist kein normales Haus. In Vers 21 heißt es, es ist ein heiliger Tempel für den Herrn. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Tempel und so stellen wir uns vielleicht im ersten Moment einen Tempel vor. Ja? Das ist der Parthenon oben auf der Akropolis von Athen. Ja? Ein wunderschöner, majestätisch gebauter Tempel, ein architektonisches Meisterwerk. So viele Jahrhunderte, Jahrtausende hat er schon überstanden. Ja? Und vor 200 Jahren war er noch ganz, aber damals wurden im Krieg Munition da drin gelagert und dann hat ihn jemand abgeschossen und dann ist er explodiert. Aber immer noch steht er trotz dieser Explosion. So ein majestätisches Gebäude zu Ehren der Kriegsgöttin Athena gebaut, nachdem die Athener den Krieg gegen die Perser gewonnen hatten. Und sie haben sich so gefreut über diesen Sieg und dachten, die Göttin Athena hat uns diesen Sieg geschenkt, deswegen wollen wir sie ehren und bauen ihr diesen Tempel. An so einen Tempel werden bestimmt viele der Leser des Briefs gedacht haben. Damals in Ephesus, da gab es auch Tempel und sie haben an solche Tempel gedacht, die griechischen und die römischen Leser. Aber es gab natürlich auch jüdische Leser, die diesen Brief gelesen haben und die werden wahrscheinlich eher an sowas gedacht haben. Das ist ein Modell des Tempels des Herodes. Herodes hatte diesen Tempel ungefähr 20 vor Christus auf den Fundamenten des Tempels gebaut, den Salomo gebaut hatte, nach den Plänen seines Vaters David, nach dem Vorbild der Stiftshütte oder des Zelts der Begegnung, die Gott selbst seinem Volk gegeben hatte, als sie auf der Wüstenwanderung waren von Ägypten nach Kanaan. Und dieser Tempel war der Tempel des jüdischen Volkes. Es war der Ort, wo alle männlichen Juden mindestens einmal, wenn nicht sogar dreimal im Jahr, hingepilgert sind. Häufig haben sie ihre Familien mitgenommen. Ein Ort, wo sie sich gemeinsam versammelt haben, um Gott zu begegnen. Ein Ort der Begegnung mit Gott. Auf dem Vorplatz, man sieht es hier, da gab es viele Altäre, wo geopfert wurde, zur Ehre Gottes und zur Vergebung der Schuld. Im Inneren war dann das Heilige, ein Ort, wo nur die Priester rein durften und Räucheropfer gebracht haben, zur Ehre Gottes. Und dann ganz in der Mitte das Allerheiligste, der Ort, wo die Bundeslade stand mit den 10 Geboten und dem Manna, der Ort, der symbolisierte, dass Gott mit dem Volk Israel einen Bund geschlossen hat. Ein Ort, in dem die Gegenwart Gottes so präsent war wie an keinem anderen Ort auf dieser Welt. Ein Ort, den nur der Hohepriester, nachdem er vorher geopfert hatte, einmal im Jahr betreten durfte. Zu späterer Zeit hat man dem Hohepriester sogar ein Seil ums Bein gebunden, damit, falls er im Allerheiligsten stirbt, man ihn wieder rausziehen kann, weil man darf ja nicht rein, man darf ja nur einmal im Jahr rein. So heilig, so besonders war dieser Ort. Der Ort aber an sich war nicht so besonders. Warum war der Ort so besonders? Was hat den Ort ausgemacht? Das war ein schönes Gebäude, es war herrlich und wunderbar. Aber das eigentliche Besondere an diesem Ort war Gott. Die Gegenwart Gottes, die an diesem Ort so präsent war. Mit all ihrer Herrlichkeit, Majestät und Macht. Diese Gegenwart Gottes, die ehrfurchtgebietend war. Und deswegen wurde ihr auch mit besonderer Ehrfurcht begegnet. Und dieser Tempel in dieser Form hat ein Stück weit ausgedient. Wir leben in einem neuen Bund. Jesus hat sich selbst für uns hingegeben. Er ist das Opfer. Er hat für all unsere Schuld bezahlt. Wir müssen keine Opfer mehr bringen. Als Jesus gestorben ist, ist dieser Tempel, diese Trennung vom Heiligsten zum Allerheiligsten, ist sie zerrissen, damit der Weg zu Gott frei ist. Als Symbol, dass wir zu Gott kommen dürften, weil Gott sich selbst für uns hingegeben hat. Und jetzt sind wir als Gläubige selbst ein Tempel. Wir sind Orte der Gegenwart Gottes, weil Gott durch seinen Geist in uns lebt. Ja? Wenn du an Jesus glaubst und der Erde Herr in deinem Leben ist, dann bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Überall, wo du hingehst, geht mit dir Gott hin, ist die Gegenwart Gottes präsent und gegenwärtig. Und doch wird hier beschrieben im Epheserbrief, was ich eben vorgelesen habe, dass es nochmal einen besonderen Ort der Gegenwart Gottes gibt. Nämlich dann, wenn wir Gläubigen zusammenkommen als Kirche. Und nicht das Gebäude, sondern die Gemeinschaft, unsere Versammlung, unser Zusammenkommen. Wir sind gemeinsam ein Tempel Gottes, ein besonderer Ort der Gegenwart Gottes. Was bedeutet das für uns? Die Kirche ist ein Ort der Gegenwart Gottes. Epheser 2, Vers 22 steht: Durch Christus den Eckstein werdet auch ihr eingefügt zu einer Wohnung, in der Gott durch seinen Geist lebt. Jesus verbindet uns. An ihm richten wir uns alle aus. Ja, wenn damals ein Haus gebaut wurde, wurde zuerst der Eckstein gebaut. Und an diesem Eckstein wurden alle anderen Steine ausgerichtet, damit das Haus am Ende nicht krumm und schief ist. Und so ist Jesus der Eckstein. Er ist das Fundament. An ihm muss sich alles ausrichten. An ihn lassen wir uns alle anschließen, um gemeinsam ein Tempel, ein Ort der Gegenwart Gottes zu sein. Wenn du mir begegnen willst, kannst du nach Deutschland kommen. Und wenn du Glück hast, begegnest du mir zufällig irgendwo in Deutschland. Wenn du die Chance erhöhen willst, mir zu begegnen, solltest du in neuerer Zeit nach Inzighofen kommen. Vielleicht begegnest du mir auf der Straße. Aber wenn du die Chance wirklich hoch machen willst, mir begegnen solltest, dann solltest du in die Kapellenstraße 7 kommen und an der Tür klingeln. denn da ist meine Wohnung. Und die Wahrscheinlichkeit, mir dort zu begegnen, ist deutlich höher als in Inzigkofen und noch deutlich höher als irgendwo in Deutschland. Gott ist allgegenwärtig. Es gibt keinen Ort, wo wir Gott nicht begegnen können. Und doch ist Gott in seiner Kirche, in seiner Gemeinde mit einer besonderen Art und Intensität gegenwärtig. Wir können Gott überall begegnen. Im dreckigsten Loch, im schlimmsten Winkel dieser Welt kann man Gott begegnen. Aber wenn wir die Wahrscheinlichkeit steigern wollen, wenn wir den Ort suchen wollen, wo Gott in besonderem Maße gegenwärtig ist, wo Gott nicht nur gegenwärtig ist, wo er zu Hause ist, wo seine Wohnung ist, dann sollten wir zu einem Treffen der Kirche gehen, zu einer Gemeinschaft der Gläubigen. Dort, wo Menschen, die gläubig sind, sich gemeinsam versammeln, um Gott zu begegnen und ihm zu ehren. Denn auf dieser Zusammenkunft, auf dieser Gemeinschaft liegt eine besondere Gegenwart, eine besondere Salbung, eine besondere Gegenwart Gottes. Weil er in uns lebt und hier mitten unter uns ist. Und wenn Menschen in diese Kirche kommen, in diese Gemeinschaft kommen, dann möchte Gott ihnen begegnen. Er möchte ihnen durch uns begegnen, weil er in uns lebt. Ja? Wenn wir einander anlächeln und freundlich begrüßen, möchte er uns anlächeln, durcheinander. Ja? Heute Morgen hat mich der Andi so herzlich angelächelt. Und in dem Lächeln hat mich Jesus angelächelt. Gleich habe ich mich wohlgefühlt. Die Rita macht es jeden Sonntag. Und wenn wir einander umarmen, dann möchte durch unsere Umarmung Jesus uns umarmen. Wenn wir einander ermutigen, dann möchte durch unsere Worte Jesus uns ermutigen. Und manchmal möchte er uns auch durch unsere Ermahnung ermahnen. Denn er lebt in uns. Ja, und in einem Haus, wo ich lebe, da schaue ich auch manchmal aus dem Fenster. Und wenn Jesus in uns lebt, dann will er auch manchmal aus dem Fenster schauen und sichtbar werden für die Menschen in unserem Umfeld und ganz besonders hier in der Kirche. Aber Gottes Gegenwart in der Kirche ist nicht nur durch uns da, sondern auch darüber hinaus, einfach in seiner übernatürlichen Präsenz durch den Heiligen Geist. Die Kirche ist der Ort, wo Gott spürbar werden möchte. Wo Gott möchte, dass Menschen ihm begegnen und er Menschen begegnet. Wo sich Menschen aufmachen, um zu Gott zu kommen und er sich aufmacht, um zu den Menschen zu kommen. Ein Ort der Gegenwart Gottes. Ein Ort, wo er unser Herz berührt. Ein Ort, wo er uns begegnet. Ein Ort, wo er in uns arbeitet. Ein Ort der Gegenwart Gottes, der uns mit Ehrfurcht erfüllen sollte. Und die Folge dessen ist, dass Kirche nicht nur, dass Kirche auch ein Ort der Anbetung ist. Denn wenn Gott da ist, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der lebendige Gott, der so viel größer ist uns, als wir es jemals vorstellen können, dann ist eigentlich die einzig natürliche Reaktion Anbetung. Dass wir nicht unsere Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen, nicht unseren Geschmack in den Mittelpunkt stellen, sondern Gott in den Mittelpunkt stellen. Dass wir ihn ehren und ihn groß machen. Kirche als ein Ort, wo wir hingehen, um ihn zu anbeten, um auf ihn zu schauen, um ihn zu preisen, um ihn kennenzulernen. Wo wir nicht nur über ihn lernen, sondern ihn ganz persönlich kennenlernen. Ein Ort, wo er gegenwärtig ist. Und deswegen ist in unserem Gottesdienst neben der Predigt auch der Lobpreis so zentral, wo wir gemeinsam auf Gott schauen und ihn preisen, wo wir ihn erheben, ihm die Ehre geben, einfach weil er unser Schöpfer ist, weil er unser Herr ist, weil er unser Retter ist, weil nichts in unserem Leben da wäre, wenn er es uns nicht geschenkt hätte. Und wir ehren Gott in der Erwartung, dass er uns begegnet. Wir ehren ihn einfach, weil er es verdient hat. Aber wir dürfen vertrauen und glauben, dass wenn wir ihn ehren, dass wenn wir weg von uns selbst hin auf Gott schauen, hin auf seine Größe und Herrlichkeit schauen, dass er dann auch uns begegnet, dass er an uns arbeitet und Dinge verändert. Und immer wieder sehen wir in der Bibel Menschen, die sich entschieden haben, Gott zu preisen, Gott zu ehren, auch wenn die Umstände vielleicht anders waren. Und wenn sie sich zu Gott erhoben haben, ihren Blick auf Gott erhoben haben, ihn gepriesen haben, dass Gott ihnen dann begegnet ist und Wege geebnet hat in ihrem Leben, die bisher verschlossen waren. Kirche ist ein Ort der Anbetung. Und ich finde es so bezeichnend, dass das erste Gebot, das wichtigste Gebot, was Gott uns, was Gott seinem Volk gibt, nicht lautet, du sollst dem Herrn, dein Gott, gehorchen. Wenn man Gebote gibt, dann erwartet man ja eigentlich Gehorsam. Aber das erste Gebot ist, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Gott möchte keinen gefühlslosen, faktischen Gehorsam, wo wir immer nur machen, was er sagt, weil wir Angst irgendwie vor Strafe haben. Gott will unsere Liebe. Er will unsere Hingabe. Er will unsere Leidenschaft. Wie ein Bräutigam seine Braut. Ja? Ich habe meiner Braut bei der Hochzeit nicht versprochen, ich werde dir gehorchen und du wirst mir gehorchen. Nein, ich werde dich lieben und du wirst mich lieben. Und so wünscht sich das Gott von uns, dass Kirche ein Ort der Leidenschaft ist, der Verehrung, der Begeisterung. Wenn wir Gott preisen, dass es von Herzen kommt, weil wir ihn lieben und weil er uns liebt. Weil er unser Vater, unser Retter, unser Freund, unser Heiland, unsere Hoffnung, unser alles ist. Und so legen wir uns ins Zeug und wir singen und ehren ihn von Herzen. Da sind uns unsere afrikanischen Geschwister häufig ein Vorbild. Ja? Wir Deutschen, wir sind ja so gesetzt und es darf ja nicht zu turbulent zugehen. Aber ich wünsche mir auch, dass wir als Kirche die Leidenschaft für Jesus mal sichtbar machen werden, indem wir vielleicht mal klatschen, tanzen, singen. Ja, Chris hat uns schon ein bisschen dabei geholfen. Ein bisschen sind wir ihm auch gefolgt. Ja, beim nächsten Mal vielleicht noch ein Stück mehr. Und dabei dürfen wir darauf vertrauen, wenn wir Gott anbeten, wenn wir ihn preisen, dann wird er auch uns dienen. Denn es gibt nichts Besseres, nichts Wohltuenderes, als in seiner Gegenwart zu sein. Dann bringt er Dinge in unserem Herzen, in unserem Leben in Bewegung, die wir selbst nicht bewegen können, die wir selbst nicht verändern können. Und daran knüpft auch mein letzter und dritter Punkt an. Kirche als Tempel ist ein Fenster zum Himmel. Im Buch der Offenbarung beschreibt der Apostel Johannes eine Vision, die Gott ihm geschenkt hat, wo Gott ihm Einblick in geistliche Realitäten gegeben hat, die uns Menschen sonst nicht sichtbar sind. Und eine dieser Beschreibungen beschreibt den Thronsaal Gottes. Und das ist Offenbarung Kapitel 4. Und ich möchte gerne in Auszügen daraus vorlesen. Als ich dann aufschaute, sah ich im Himmel eine Türe offen stehen. Und dieselbe Stimme, die sich zuvor wie eine Posaune angehört hatte, sprach zu mir: Komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesen Dingen noch geschehen muss. Und im selben Augenblick sah ich im Geist einen Thron im Himmel, auf dem jemand saß. Und der auf dem Thron saß, war so strahlend wie Edelsteine, wie Jaspis und Karneol. Und ein Glanz wie der eines Smaragds umleuchtete seinen Thron wie den Regenbogen. Es fällt Johannes schwer, in Worte zu fassen, was er hier sieht. Aber er benutzt das Schönste, was er sich vorstellen kann. Edelsteine und ein Regenbogen, um die Herrlichkeit, die Majestät und die Schönheit des Thrones Gottes darzustellen. Und weiter heißt es: Vor dem Thron sah ich ein glänzendes Meer aus Glas. Ja, Paulus schreibt es an der Küste des Mittelmeeres. Und wer mal im Mittelmeer war und sieht, wie das Meer in der Sonne glitzert, der kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Vor dem Thron sah ich ein glänzendes Meer aus Glas, das wie Kristall funkelte. In der Mitte und um den Thron stehen vier lebendige Wesen, voller Augen vorne und hinten. Tag für Tag und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der immer war und der ist und der noch kommen wird. Du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und wurden sie geschaffen. Der Thronsaal Gottes, ein Ort voller Schönheit, und die Reaktion ist Anbetung, die Reaktion ist Ehrfurcht. Und Kirche als Tempel Gottes soll ein Vorgeschmack auf den Himmel sein, soll ein bisschen von Gottes Schönheit und von Gottes Herrlichkeit auf dieser Erde sichtbar machen. Alles drumherum, was wir heute tun, unser Tagewerk, wird irgendwann im Himmel nicht mehr so wichtig sein. Im Himmel wird Anbetung im Vordergrund stehen. Wir werden uns erfreuen an der Schönheit und an der Gegenwart Gottes, in seiner Gegenwart Ruhe finden und Freude und Frieden. Ihn anzubeten, weil wir von seiner Schönheit fasziniert sind. Das ist das, was dort geschieht. Aber eine Sache befremdet mich ein bisschen. Also ich lese diese Beschreibung und irgendwie hört sich das für mich schön an, außer da ist dieser eine Satz, der hört sich irgendwie schlimm an. Da steht: in der Mitte und um den Thron stehen vier lebendige Wesen voller Augen vorne und hinten. Also ja, da nickt jemand, sehr gut, du kannst mich verstehen. Also das hört sich ja alles schön an, aber wieso in Gottes Namen haben diese Augen so viele Wesen? Also wenn ich mir so ein Wesen vorstelle voller Augen, ich glaube, das ist irgendwie befremdlich. Ja? Gott hat uns so geschaffen, dass unser Körper den Bedürfnissen dient, die wir haben. Ja? Auf unserer Welt brauchen wir zwei Augen, um zu sehen. Wir haben die Hände, um was zu greifen, die Füße, um zu gehen, und alle Körperteile mit ihrer Funktion. Und wir können eine Welt sehen. Man könnte ja auch sagen, wir haben nur ein Auge. Nein, wir haben schon zwei Augen, damit wir auch mehrdimensional sehen können. Ich würde das mal so als Bild nehmen über die Vielschichtigkeit und Schönheit Gottes. Um die Schönheit dieser Welt zu erfassen, brauchen wir zwei Augen. Um die Schönheit Gottes zu erfassen, was diese Wesen Tag für Tag tun, brauchen sie hunderte Augen, überall Augen, weil Gottes Herrlichkeit, Gottes Schönheit, Gottes Majestät so viel größer ist als alles Schöne auf dieser Welt. Und weil beim Anblick Gottes und seiner Herrlichkeit niemals langweilig werden kann. Dass diese vier majestätigen und mächtigen Wesen, die hier beschrieben werden, nichts Besseres zu tun haben, als den ganzen Tag nur heilig, heilig, heilig zu rufen. Nicht, weil sie müssen, nicht, weil Gott sie dazu zwingt, nicht, weil es anstrengend ist, sondern weil das ihre natürliche Reaktion ist auf den Anblick der Schönheit Gottes, die sie sehen und die sie erfassen. Und ich wünsche mir, dass auch wir als Kirche uns immer wieder neu faszinieren lassen von unserem Gott, von unserem Schöpfer, von unserem Herrn. Und dass wir immer mehr, ein Stück mehr begreifen, wie groß, wie schön, wie herrlich er eigentlich ist. Kirche nach dem Herzen Gottes ist ein Tempel, ein Ort der Gegenwart Gottes. Er ist der Herr und alles in der Kirche ist auf ihn ausgerichtet. Es geht um seine Ehre, es geht damit, dass sein Wille geschieht. Es ist ein Ort der Anbetung, wo wir weg von uns selber schauen und hin auf Gott schauen, wo wir ihn preisen, wo wir ihm die Ehre geben, die ihm gebührt. Wo wir aber nicht nur unsere Worte schön machen, sondern wo wir auch unsere Herzen prüfen und unsere Taten prüfen, damit sie seinem Willen und seinem Wesen entsprechen. Und zuletzt, Kirche als Tempel ist ein Fenster zum Himmel. Es ist ein Ort, wo die Schönheit und das Wesen Gottes sichtbar werden soll, wo wir uns erfreuen sollen an ihm. Amen. Gott, ich danke dir für diese Beschreibung deines Thronsaals, Herr. Und ja, sie ist uns ein Stück befremdlich. Und doch wünsche ich mir, dass sie uns inspiriert und dass sie uns auch herausfordert. Dass wir nicht zulassen, dass wenn wir schon lange mit dir unterwegs sind oder schon viel über dich gehört haben, dass wir irgendwann denken, dich mit menschlichen Maßstäben in eine Schublade stecken zu können. Dass wir nicht irgendwann denken, das kenne ich doch schon alles, sondern dass wir uns immer wieder neu aufmachen, dich zu suchen und von deiner Gegenwart, von deiner Präsenz, von deiner Liebe, von deiner Schönheit, deiner Herrlichkeit faszinieren zu lassen, dass unsere Herzen mit Ehrfurcht erfüllt sind, dass unsere Kirche ein Tempel ist, ein Ort deiner Gegenwart, wo Menschen reinkommen und durch uns, aber auch einfach so durch deinen Heiligen Geist erkennen, wer du bist und wie du bist. Amen.